Ein Gemeindemitarbeiter berichtete einmal Folgendes über seine Arbeit. Als ich zum ersten Mal in einer Arbeit für Kinder mitmachte, die in sozialen Brennpunkten leben, fragte ich einen 8-jährigen Jungen, ob ich etwas für ihn tun könne. Er gab mir eine Ohrfeige. Ich hatte nicht übel Lust zurückzuschlagen, aber in diesem Augenblick entfachte Gott in meinem Herzen ein Mitgefühl für diese verwundeten Kinder, das ich vorher nie empfunden hatte. Dieser Moment hat mein Leben für immer verändert. Ich glaube, dass Gottes Liebe unser Herz erreicht, wenn wir uns für ihn verfügbar machen. Barmherzigkeit, den Nächsten zu lieben, darum geht es heute auch im Jakobusbrief, wenn wir das Stück weiterlesen in Jakobus 2, Vers 6. Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass es um das Ansehen der Person ging, arm und reich, den Reichtum bei Gott. Und da schließt das jetzt nun an, es geht noch weiter ein bisschen in dieser Thematik. Nun lesen wir ab Vers 6 ein Stück weit mehr, was wir denn stattdessen tun sollen. Und das ist ein großer Teil, die Barmherzigkeit bzw. die Nächstenliebe. Jakobus 2, ab Vers 6 bis Vers 13. Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lästern nicht sie und ziehen sie nicht, lästern sie den guten Namen, der über euch aufgerufen worden ist? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Redet so und handelt so, wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber, die triumphiert über das Gericht. Ich bete nochmal. Jesus Christus, danke dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du Ruhe gibst, Konzentration gibst. Und dass du uns wirklich verstehen lässt, was du zu sagen hast. Dass das wirklich in unser Herzen geht, dass es dort Wurzeln schlägt, dass dein Wort wirklich aufgeht in uns. Amen. Ich habe diesen Text unter das Thema gestellt, Erfüllung des königlichen Gesetzes, ein Leben voller Barmherzigkeit. Und wir hangeln uns da an 4 Punkten entlang. Zunächst die ersten beiden Verse, der Charakter der Reichen. Dann Vers 8, das königliche Gesetz. Vers 9 und 10, die Übertretung des Gesetzes und die letzten beiden Verse, der barmherzige Wandel der Gläubigen. Ihr habt den Armen verachtet. Damit haben wir letztes Mal aufgehört. Damit hat Jörg letztes Mal in Vers 6 aufgehört. Darum ging es in einem großen Teil letzten Sonntag. Vers 1, den Glauben Christi zu haben, also auch nicht auf das Ansehen der Person zu achten. Das Prinzip Gottes zu beachten, und zwar, dass er die Armen der Welt erwählt. Und wir haben gelernt, dass bei Gott unendlicher Reichtum vorhanden ist. Dass da eine Fülle an Reichtum vorhanden ist. Dass bei Gott wirklicher Reichtum zu holen ist. Und Jakobus lässt keinen Zweifel daran, dass wirkliche Gottesfurcht ihre äußere Auslebung dann in der Barmherzigkeit findet. Da läuft es heute hinaus, auf diesen Dienst, der von den Gläubigen fordert, dass er ohne Vorurteil akzeptiert, dass bei ihm kein Ansehen der Person gegeben ist. In den Versen 2 bis 4 haben wir dieses Beispiel gesehen, dass da jemand in die Gemeinde kommt, in die Versammlung kommt und der ist reich, dem wird der beste Platz angeboten und dann gibt es den anderen, der ist nicht so reich, ja, und der darf stehen beziehungsweise darf sich zu den Füßen setzen, was ja, zur damaligen Zeit eher als Verachtung galt, hattest du, glaube ich, auch gesagt, ne? Weiß nicht, aber zu den Füßen sitzen, das zählte nicht viel. Und so war dieses Beispiel, was Jakobus hier gebracht hat, wirklich treffend. Und in dieser Thematik geht es heute ein Stück weiter. Hinauf zugespitzt auf das Thema Barmherzigkeit. Jeder Einzelne muss lernen, den anderen anzunehmen, wie er ist, egal in welchem gesellschaftlichen Stand, Status, in welcher Schicht, aus welchem Land, wo auch immer. Der Gläubige muss allen Menschen höflich sein und ihm gleichmäßige Barmherzigkeit zuwenden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich komme da gleich noch zu. Und das Ansehen der Person darf nicht unser Denken und unser Handeln beeinflussen. Denn das Ansehen der Person gibt es bei Gott nicht. Gott schaut immer nur auf das Herz. Und das ist quasi schon die kompakte Zusammenfassung für heute. Ich habe es einfach mal vorweggenommen, damit wir schon mal wissen, worum es geht. Und wir starten einfach mit Vers 6 und Vers 7, wo es dann noch weiter geht, zum letzten Mal daran anknüpfen, ihr habt den Armen verachtet, unterdrücken euch nicht die Reichen, ziehen nicht sie euch vor Gerichte, lästern nicht sie den guten Namen. Und in Vers 5 haben wir ja schon dieses göttliche Prinzip gesehen, was Jakobus hier deutlich gemacht hat, dass Gott die vor der Welt Armen erwählt hat. Die vielleicht in unseren Augen oder vor der Welt nichts gelten, die hat Gott erwählt. Und nun geht Jakobus über dann auf diese andere Seite. Vers 6 und 7 beschreibt er nun die Reichen, den Charakter der Reichen. Das ist der erste Punkt. Und wichtig ist hier, dass man nicht automatisch so pauschalisieren kann, dass jeder, der Kohle in der Tasche hat, direkt diese Charakterzüge hat. Aber Jakobus macht deutlich, dass es Menschen gibt, die diesen verdorbenen Charakter haben. Zur damaligen Zeit war es wahrscheinlich dann so, dass die Reichen die Ärmeren unterjocht haben, dass sie bestimmen wollten, dass sie Macht haben wollten. Macht kann man sich gut erkaufen, wenn man reich ist. Und so finden wir drei Charakterzüge, die Jakobus beschreibt. Sie sind Unterdrücker. Er fragt, unterdrücken euch nicht die Reichen? Das ist eigentlich eine Frage, worauf die Antwort ja ist. Ja. Sie streben nach Macht. Sie haben verquerte Forderungen und durch ihren Reichtum sind sie verblendet. Warum genau, lesen wir hier nicht. Ebenso auch, warum sie vor Gerichte ziehen, finden wir nicht. Aber anscheinend ist es so, dass sie die Menschen zivilrechtlich anklagen. Was sie daraus für Nutzen ziehen, finden wir nicht. Und die dritte Sache ist, dass sie den Namen Jesu lästern, den guten Namen. Sie beschimpfen ihn. Sie beschimpfen ihn, sie beschimpfen damit seine Nachfolger, die Leute, über denen dieser Name Jesus aufgerufen worden ist. Die Versammelten in der Gemeinde, die an diesen Jesus glauben. Insgesamt also ein Charakter, der hier ziemlich hart beschrieben wird von Jakobus. Im fünften Kapitel dann, in den ersten sechs Versen, kommen wir nochmal zu den Reichen. Jakobus richtet sich nochmal an diese Menschen, die es schlecht haben, wenn sie sich auf ihren Besitz, auf ihren Reichtum verlassen. Wir werden später noch dazu kommen. Aber nochmal, das heißt nicht, dass jeder, der Geld hat oder der reich ist, automatisch so charakterisiert werden kann. Es geht um einen Charakter von Menschen, die noch nicht erkannt haben, dass sie bei Gott wirklich einen großen Reichtum haben. Sie haben noch nicht erkannt, worum es geht. Und zwar um die Barmherzigkeit, auf die Jakobus jetzt hinausläuft. Und das finden wir in Vers 8. Und darum geht es in diesem königlichen Gesetz. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Das war schon vom Alten Testament her so, von dem alten Gesetz her, dass die Menschen den Nächsten lieben sollen. Matthäus sagt das in der Bergpredigt in Kapitel 5, Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Und das greift er auf, sagt, es ist überholt, ich setze diesen Maßstab ganz anders. Er sagt, liebet auch eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. Aber schon von Zeiten her gilt das Gebot, liebe deinen Nächsten. Der Maßstab gegenüber Gott ist ganz klar. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Und direkt im Anschluss sagt Jesus dann, niedergeschrieben in Matthäus 22, Vers 37 bis 39, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist der Lebensstil, den wir als Christen gegenüber unseren Mitmenschen haben sollen, den Nächsten zu lieben. Doch was bedeutet das konkret? Vielleicht denken wir direkt an die Geschichte des barmherzigen Samariter. Da wurde Jesus ja gefragt, wer der Nächste überhaupt ist. Wer ist denn mein Nächster? Und da sagt Jesus, erzählt er eben dieses Gleichnis von diesem barmherzigen Samariter. der hingegangen ist, der eigentlich zu diesem verachteten Volk gehörte und jemanden gesehen hat, der Hilfe nötig hatte. Da war jemand zusammengeschlagen, der hatte Hilfe nötig und somit ist dieser Samariter hingegangen und war barmherzig. Also dort, wo du bist, wo du jemanden siehst, der Hilfe braucht, wo du ihm helfen kannst, das ist dein Nächster, der in deinem Einflussbereich steht. Den Nächsten zu lieben, ist neben der Liebe zu Gott das wichtigste Gebot, sagt Jesus. Es ist Gottes gutes Wort, was nicht aufgehoben wird, sondern für uns ganz aktuell ist. Es ist ganz aktuell. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist das königliche Gesetz. Was heißt denn, wie sich selbst zu lieben? Ich weiß nicht, ob wir jemals so darüber nachgedacht haben, wie sehr wir uns eigentlich selbst lieben. Wie oft wir Dinge tun für uns selbst und nicht für andere. Wie selbstverliebt wir manchmal handeln und so weiter. Wir haben das gerade gesungen in dem Lied von Jörg Swoboda. In der zweiten Strophe, erst komme ich, dann komme ich, pausenlos geht es um mich. Pausenlos geht es um mich. Vielleicht kennt noch jemand das Lied von Falco, Egoist. Da sagt er im Refrain, dem kennt das anscheinend: Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, das bin ja ich. Ich bin ein Egoist. Sagt Falco. Und diese beiden Lieder, diese beiden Auszüge aus den Liedern beschreiben das sehr gut, was wir Menschen sind. Wir lieben uns selbst. Und mindestens so sollen wir den anderen lieben, sagt Jesus. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie oft hat der Egoismus schon Dinge in unseren Familien zerstört, weil der eine Dinge durchsetzen wollte, die er am besten fand, wo der eine seine Interessen unbedingt wahren wollte. Wie sehr hat der Egoismus schon die Beziehung zu meinem Nächsten zerstört, weil ich ihn zu gering erachtet habe und denke, dass ich besser bin. Und ich habe gemerkt, als ich das vorbereitet habe, dass ich selber voll in diesem Dilemma da drin stecke, was Jakobus hier beschreibt. Ja? Ich kann mich da nicht einfach außen vor sehen. Und wie oft war ich ein schlechtes Vorbild auf der Arbeit, wo ich einfach egoistisch war, meinen Vorteil suchte. Wie oft habe ich meinen Nächsten einfach nicht geliebt. Vielleicht sagt man jetzt, alles sehr negativ betrachtet, hört sich alles sehr krass an, ja. Aber das ist meiner Meinung nach realistisch. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ich habe es getan, dann wird man einige Dinge sehen. Und eines ist aber ganz gewiss. Und das finde ich wichtig, jetzt noch dahinter direkt zu sagen, dass dieses königliche Gesetz uns eigentlich zeigt, dass wir jemanden nötig haben, der uns Gnade gibt. Dass wir Gnade nötig haben. Und dass wir diese Gnade in Anspruch nehmen dürfen. Genau darauf läuft es ja hinauf, auf dieses Erbarmen Gottes, auf die Barmherzigkeit Gottes, dass er auch barmherzig ist mit uns. Es ist Gnade, dass ich noch lebe, dass ich leben werde. Und ich kann mich da ja gut vorwegstellen als Egoist. Ich kann sagen, das bin ich und das ist nicht gut. Aber ich darf das anerkennen in meinem Leben und ich darf mich damit an Jesus wenden und sagen, Herr, du bist dafür gestorben. Und das ist gut, dass Jesus dafür bezahlt hat. Das ist Gnade. Und wenn ich das anerkenne und somit vor Gott als geistlich arm dastehe und ich sehe, dass ich ein Sünder bin, dann kann mich seine Gnade packen und mich reich machen, geistlich reich machen. Seine Gnade muss uns packen, sonst haben wir da keine Chance. Am Ende wird es natürlich nie perfekt sein, ich sagte das. Ich kann das nicht hundertprozentig leben hier auf dieser Welt. Ich weiß nicht, wer das von sich behaupten kann. Ich kann es definitiv nicht, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und Jesus fragte, wer denn dieser Nächste ist. Jesus erklärte es dem Menschen, der in deinem Einflussbereich liegt und Hilfe braucht. Und ich habe einfach einige Beispiele mal aus dem Leben gegriffen, wo mir das aufgefallen ist. Ich habe sie bewusst allgemein gehalten und ohne Begrenzung, sage ich mal. Es gibt ja gewisse Kriterien, da will ich gar nicht drauf eingehen. Einfach nur Beispiele, die wir im Leben vielleicht auch haben, denen wir begegnen, wo wir vielleicht merken, hey, das wäre doch gut, wenn ich da helfen könnte. Da, ja, das fällt mir da jetzt auf und so weiter. Es fängt ja in der Familie an. Wenn da jemand ist, meine Frau, die zum Beispiel Hilfe braucht bei der Spülmaschine und ich sehe das, dann helfe ich ihr. Sie ist gerade meine Nächste. Wenn ich sehe, dass meine Kinder Hilfe brauchen für die Schule, dann helfe ich ihnen. Wenn meine Eltern Hilfe im Garten brauchen und ich sehe das, dann helfe ich ihnen. Wichtig ist, dass wir unseren Egoismus zurückstellen und aufhören, vielleicht gerade im Internet zu surfen oder Fernsehsendung gucken, Buch gerade lesen, weil es so spannend ist. Das sind alles Dinge, die wir für uns tun, die man später noch machen kann. Aber wenn gerade jemand da ist, der Hilfe braucht, dann erfülle das königliche Gesetz und liebe deinen Nächsten. Auf dem Weg zur Arbeit begegnen mir auch immer Dinge. Ich bin ja leidenschaftlicher Bahnfahrer, stehe auch dazu. Und wenn ich da jemanden sehe mit einem schweren Koffer, da an die Treppe hoch, dann braucht dieserjenige Hilfe, wenn er sich da abmüht. Und dann sollte ich hingehen und ihn fragen. Wenn jemand Älteres vielleicht einen Sitzplatz braucht und ich mit meinen gesunden Beinen sitze, dann kann ich diesen Sitzplatz anbieten. Ich kann damit helfen und damit liebe ich meinen Nächsten. Wichtig ist, dass ich meinen Egoismus zurückstelle und wenn es sich einrichten lässt, dass ich dann ja, eben die halbe Stunde stehe oder dass ich dann die nächste Bahn nehme in diesem Fall. Und ich denke nicht, dass der barmherzige Samariter losgezogen ist und gedacht hat, ja, die Strecke da von Jerusalem, ich glaube nach Jericho oder so war das, die ist ja immer sehr gefährlich und ich plane einfach mal ein bisschen mehr Zeit ein, ich nehme mal noch ein bisschen Öl und Wein mit, vielleicht noch 2 Denare mehr. Ich glaube nicht, dass er so gedacht hat. Er ist diesen Weg entlang gezogen und hat diesen Menschen spontan gesehen. Er wurde innerlich bewegt und hat ihm geholfen. Er hat Nächstenliebe gezeigt. Wo wir auch sind, auf der Arbeit, in der Schule, im Einkaufszentrum, wo auch immer, wenn jemand Hilfe braucht, wenn wir das sehen, dann lasst uns den Nächsten lieben. In der Gemeinde, wenn es Arbeit zu tun gibt und wir sehen das, lasst uns helfen. Lasst uns einander dienen. Und das können wir auch nochmal gemeinsam aufschlagen in Galater 5, wo das beschrieben wird. Wo Paulus dazu aufruft, dass wir einander dienen sollen. In Galater 5, Verse 13 und 14, und da wird eben auch dieses königliche Gesetz erwähnt. Galater 5, Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Praktische Liebe. Dient einander durch die Liebe. Seid barmherzig, dient einander. Und darin wird dieses Gebot, dieses Gesetz erfüllt, indem wir den Nächsten lieben. Einfach nur ein paar Beispiele aus dem Leben, dass uns das vielleicht bewusst wird, wenn wir nächstes Mal in solchen Situationen sind, dass wir daran denken. Und warum sollen wir das tun? Warum? Aus welcher Motivation? Wir erfüllen mit Nächstenliebe das Gesetz Gottes. Das Gesetz ist erfüllt und das heißt, wir tun damit auch seinem Willen. Wir geben ihm die Ehre damit. Jakobus schreibt hier im Jakobusbrief, so tut ihr recht. So ist es richtig und anständig vor Gott. Und unsere Motivation soll die Liebe sein. Die Liebe. Die Liebe zum Nächsten. Nicht irgendein Lohn, den wir vielleicht erwarten, wenn wir dem Reichen einen Platz anbieten, um auf das Beispiel da zurückzukommen, sondern die Liebe. Weil wir jeden Menschen gleich behandeln und den Nächsten lieben wie uns selbst. Aber wenn wir eine Person ansehen, wenn wir darauf gucken, ob sie reich ist, ob wir vielleicht daran was haben, so schreibt Jakobus in Vers 9 dann weiter, wenn ihr die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Und das ist der dritte Punkt für heute, die Übertretung des Gesetzes. Ja? Also wenn wir einen Unterschied machen, den Nächsten nur lieben, der reich ist, um in dem Beispiel zu bleiben, und den Nächsten, der arm ist, nicht, dann sündigen wir. Wenn wir nicht dieses königliche Gesetz leben, dann sündigen wir, dann sind wir Gesetzesübertreter, sagt Jakobus hier. Wenn wir also einen Unterschied machen, indem wir den einen lieben, vielleicht wirklich, weil wir da von dem Reichen vielleicht Lohn erwarten, könnte ja sein, oder irgendwie eine gute Verknüpfung, eine Beziehung, Anerkennung bekommen, aber den Armen verachten, dann haben wir das Gesetz nicht erfüllt. Ja, und so schreibt auch schon Mose in 5. Mose 1, ihr sollt im Gericht nicht die Person ansehen, den Kleinen wie den Großen sollt ihr hören. Einfach mal als weiteres Beispiel. Es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Das Gesetz sagt, dass wir das nicht tun sollen. Das Gesetz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dass jeder, mein Nächster, der da ist. Und vielleicht denkt man nun, okay, Kleinigkeit, du hast gerade gesagt, ich schaffe das eh nicht zu 100%. Ja, warum soll ich das dann machen? Warum soll ich mich anstrengen? Warum soll ich das so ernst nehmen? Und darauf geht Jakobus dann in Vers 10 ziemlich deutlich, finde ich, ein. Er sagt, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem nur strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Ja, das mag in unseren Augen vielleicht nur eine Bagatellsünde sein, also eine Sünde von geringer Bedeutung. Aber die Konsequenz ist ungeheuerlich. Denn wenn wir in einem straucheln, sind wir aller Gebote schuldig geworden, sagt er hier. Ein einziger kleiner Fehler reicht aus, um Gesetzesübertreter zu werden. Wir Menschen sind ja eher so gestrickt, dass wir so wie eine Waage denken. Wir denken vielleicht, wenn wir 51% halten, dann ist das schon gut. Kippt ja dann in die richtige Richtung. Aber Jakobus sagt, ist nicht. Jakobus sagt, nicht mal 99,9% reichen aus. Sondern wenn man in einem strauchelt, ist man aller Gebote schuldig geworden. Er geht von dem Gesetz aus, daher, dass Gott hinter diesem Gesetz steht. Dass Gott der Gesetzgeber ist. Denn das Gesetz ist ja keine neutrale, selbstständige Größe. Es ist persönlich anvertrautes Wort von Gott. Ausdruck seiner Beziehung, der Beziehung zu ihm. Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Und nicht alle Sünden sind vielleicht irgendwie so verwerflich oder schädigend. Sind nicht alle gleich, würden wir sagen. Aber sie zerstören die Einheit. Und dadurch werden wir zum Übertreter. Ja, und ich habe als Beispiel ist das, kann man vielleicht sich gut verstehen, wie bei guten Schachspielern. Gibt es den Kasparov und den, ich glaube Fischer hieß da einer früher. Ja, wenn einer beim Schach einen dicken Denkfehler macht bei den Profis, ja, und zum Beispiel seine wichtigste Figur, die Dame, verliert, dann ist meistens eigentlich schon das ganze Spiel gelaufen. Da hat der andere so einen großen Vorteil, dass alles zerstört ist. Oder ein Beispiel aus der Raumfahrt, ich weiß nicht, denke die meisten werden das nicht mitgekriegt haben, ich auch nicht. 1962 verlor die NASA ihre Venus-Sonde Maria 1 und damit 80 Millionen US-Dollar, 1962 wohlgemerkt. Warum? Aufgrund eines einzigen fehlenden Bindestriches im Programmiercode. Ein Fehler und es ist komplett zerstört. Das Gesetz ähnlich zu betrachten, ist eine elementare Einheit. Es verlangt oder es möchte die vollkommene Liebe zu Gott und zum Nächsten. Und man hat diese Einheit dann zerbrochen, bei einer Übertretung. Denn dann können wir nicht mehr Gott und den Nächsten vollkommen lieben. Ja? Eine Übertretung macht es unmöglich, Gott bzw. den Nächsten vollkommen zu lieben. Und genauso erging es ja auch dem Mann, der Jesus begegnet ist, der gesagt hat, ich habe das ganze Gesetz doch gehalten. Interessanterweise war das ein reicher Mann. Jesus wusste das. Und er sprach ihn genau auf dieses Problem an, auf seinen Besitz. Gib ihn weg, verteile es an die Armen. Und genau das konnte er nicht tun. Er lief traurig weg. Er wusste nicht oder hat nicht verstanden, dass es bei Jesus diesen unendlich großen, ewigen Reichtum gibt. Er lief traurig weg. Er lief traurig weg und hatte nur diese eine Sache, konnte er nicht halten. Und so gebraucht Jakobus auch dann, wenn wir noch einen Vers weitergehen, in Vers 11, sind immer noch in der Übertretung des Gesetzes, ein Beispiel, also anhand von zwei Beispielgeboten. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Er macht es einfach nur nochmal deutlich hier. Wenn eines schon soweit ist, sind wir Übertreter und sind aller Gebote schuldig geworden. Gott hat diese Gebote in diese Welt gesetzt. 2. Mose 20 kann man das nachlesen. Und ich finde, viel interessanter ist auch das, was Jesus dazu sagt. Denn zu diesen beiden Geboten macht auch er eine Aussage in Matthäus 5, wieder einmal in der Bergpredigt. Und das können wir nochmal gemeinsam aufschlagen in Matthäus 5. Das ist bei mir jeweils überschrieben mit Erfüllung des Gesetzes. Was ist Töten, beziehungsweise was ist Ehebruch? In Matthäus 5, die Verse 21 und 22 und später 27 und 28. Da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Krasse Aussage von Jesus. Und Verse 27 und 28. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat. In seinem Herzen. Krasse Worte von Jesus. Mit seinem Bruder zürnt. Eine Frau ansieht, sie zu begehren. Der ist Gesetzesübertreter geworden. Und so zeigt uns, und das sage ich noch einmal, das Gesetz heute auf, wie sehr wir Gnade nötig haben. Wie sehr wir das Errettungswerk, das Erlösungswerk von Jesus nötig haben. Wie sehr wir abhängig sind von diesem Jesus, dass er uns, wo wir das übertreten, vergibt. Und dürfen als Kinder Gottes sicher sein, dass wir fest in dieser Gnade stehen und wissen, dass Gott in der Person Jesus uns da rausgeholt hat. Und gleichzeitig müssen wir das als ernste Warnung nehmen. Paulus sagt das in Römer 2, Vers 24, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert. Ja? Wir verunehren Gott dadurch, wir lästern seinen Namen. Das ist keine Kleinigkeit, sondern Sünde. Aber eben auch als Gesetzesübertreter, als unvollkommene Menschen dürfen wir immer wieder zu diesem Jesus kommen und sagen, Jesus, du hast dein Leben dafür gegeben. Ich will das nicht tun, aber es ist schon wieder passiert. Und dieser Jesus, der hat vollkommene Barmherzigkeit gezeigt. Er war vollkommen barmherzig. Er hat den Nächsten, er hat uns so geliebt, dass er auf diese Welt gekommen ist und am Kreuz gestorben ist. Und um die Barmherzigkeit soll es dann noch in den letzten beiden Versen gehen. Zurück in Jakobus, Kapitel 2, Verse 12 und 13. Und das ist der vierte und letzte Punkt für heute, der barmherzige Wandel der Gläubigen. Vers 12 zunächst, redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Ja, wieder einmal geht es darum, wie unsere Worte sind und wie unser Handeln ist. Das hatten wir schon im ersten Kapitel, Vers 19 bis 27 genauer betrachtet. Und hier nun wieder, redet und handelt so. Und wie soll das sein, unser Reden und Handeln? Was sagt er hier? Und das finde ich ein bisschen seltsam, das Gesetz der Freiheit. Irgendwie ist das ja ein Widerspruch, ja? Wenn man das so hört, Gesetz, dann ist man irgendwie nicht mehr frei, dann ist man irgendwas gebunden und die Freiheit. Aber hier wird nun vom Gesetz der Freiheit gesprochen. Und so macht Jakobus hier eine Wahrheit deutlich. Jeder, der wahrhaft gläubig geworden ist, ist, das müssen wir genau betrachten, frei geworden von der Sünde, von dem Gesetz der Sünde, aber gleichzeitig ein Knecht oder ein Sklave der Gerechtigkeit geworden. Beides nachzulesen in Römer 6 und Von der Bibel her sind wir eigentlich demnach immer Knechte, Sklaven und sind niemals unabhängig von irgendeinem Gesetz. Und das finden wir in Römer 8 zum Beispiel auch nochmal, in Römer 8, Vers 2, wenn wir das nochmal gemeinsam lesen, dass wir immer abhängig sind von irgendeinem Gesetz. Das macht Paulus da, finde ich, sehr deutlich. Auch wenn es nicht das Gesetz ist, was wir vielleicht als Gesetz verstehen. In Römer 8, Vers 2 schreibt Paulus nämlich, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, hat dich frei gemacht. Und zwar wovon? Von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ja? Und wenn wir nun dem Gesetz der Sünde gehorchen, dann sind wir nicht frei. Wir wurden frei gemacht durch das Gesetz des Geistes. Ja, wenn wir denken, wir können ohne Gott leben, unser eigenes Ding durchziehen, dann sind wir laut der Bibel unfrei. Wenn wir in freier Selbstbestimmung leben wollen, sind wir nach der Bibel nicht frei. Die Gebundenheit an Gott, beziehungsweise an seine Gerechtigkeit, kann nur ersetzt werden durch die Gebundenheit an die Sünde. Ja, und dann ist man unfrei, das sagt die Bibel hier. Also besteht die Freiheit darin, dass man von dem Gesetz der Sünde frei gemacht worden ist, hinein in eine freie Bindung an Gott. Das Gesetz der Sünde führt uns nicht länger in die Knechtschaft, dass wir sündigen müssen. Das Gesetz der Freiheit zeigt uns Gottes Freiheit in seinen Grenzen, die Gott uns gibt. In denen können wir frei handeln, und das ist das Handeln in der Liebe. Liebe gegenüber Gott und gegenüber unseren Nächsten. Und da schließt sich hier der Kreis. Das königliche Gesetz, was wir in Vers 8 betrachtet haben, das Gesetz der Freiheit. In dem dürfen wir handeln, in der Liebe zu Gott, in der Liebe zum Nächsten. Und darin soll unser Reden und unser Handeln zum Ausdruck kommen. In uns muss bewusst sein, dass wir einmal in unserem Leben vor dem Richterstuhl Christi stehen werden. Es wird nicht so sein, dass wir verdammt werden, wenn wir einmal die Erlösung in Jesus Christus angenommen haben. Und das bedeutet, dass Jesus uns erlöst hat, uns frei gemacht hat und in das Gesetz der Freiheit hineingestellt hat. Und in diesen werden wir gerichtet. Und in so einem Leben muss man das auch sehen können, sagt Jakobus. Irgendwie muss das zum Ausdruck kommen. Liebe ich meinen Nächsten? Anders ausgedrückt mit Vers 13 gesagt, übe ich denn wirklich Barmherzigkeit? Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegenüber den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Und damit schließt sich auch hier der Kreis. Wie gehen wir mit unserem Nächsten um? Habe ich wirklich die Barmherzigkeit Jesu in meinem Leben erfahren und gebe sie dann auch weiter? Übe ich Barmherzigkeit? Auch hier ist wieder ein Bezug zur Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 7, da sagt Jesus, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Und so möchte ich nochmal ganz kurz auf den barmherzigen Samariter eingehen. Und ihr könnt das nachlesen in Lukas 10. Ich werde das genauso sagen, wie es in meiner Bibel steht. Wie sich bei ihm Barmherzigkeit ausdrückt. Dieser Samariter, dieser nicht geachtete Samariter von dem Volk Israel, der kam diesen Weg entlang und sah diesen Menschen dort liegen. Und was wir dann lesen ist, als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Er bekam Mitleid, sein Innerstes bewegte sich und er sah, dass da jemand ist, der Hilfe braucht. Dann lesen wir, er trat hinzu. Also er machte sich aktiv auf diesen Menschen zu. Er wollte ihm helfen. Und das tat er auch dann. Und weiter heißt es, er verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Ja? Also er teilte seine eigenen kostbaren Gaben, die er hatte, mit dem anderen. Weiter heißt es, er setzte ihn auf sein eigenes Tier. Ja, er stellte seinen eigenen Egoismus zurück, verzichtete auf seine eigenen Rechte und nahm selber den schweren Weg, in dem er wahrscheinlich nebenher gelaufen ist. weil der andere Hilfe braucht. Und noch weiter heißt es, am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Also er hat einiges an Zeit geopfert, man liest nicht, wo er hin wollte, was er zu tun hatte, aber er opferte seine Zeit, ging mit diesem niedergeschlagenen Menschen zu dieser Herberge, opferte seine Zeit und auch seinen Besitz für den anderen. Und das ist Barmherzigkeit. Man kann das wunderbar sehen, wie dieser Samariter Barmherzigkeit an seinem Nächsten geübt hat. Und so soll es auch in unserem Leben sein, dass wir Barmherzigkeit üben. Denn die Barmherzigkeit, die triumphiert über das Gericht. Das echte Leben als Kind Gottes beinhaltet Werke der Barmherzigkeit. Achtung, und das ist jetzt wichtig, diese Werke machen nicht zum Kind Gottes. Ja? Also, wenn ich gute Werke tue, aber kein Kind Gottes bin, werde ich dadurch nicht Kind Gottes. Aber sie zeigen, dass ich Kind Gottes bin. Diese Werke machen mich nicht zum Kind Gottes, aber sie zeigen, dass ich Kind Gottes bin. Sie sind ein Zeichen dafür, dass ich die göttliche Barmherzigkeit selber erfahren habe und in Jesus angenommen habe. Und so wie die Liebe über das Vorurteil, also das Ansehen der Person, triumphiert, so triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Und so ist der Aufruf heute Morgen, dass wir aktiv rausgehen, dass wir schauen, wo ist mein Nächster? Wie kann ich ihm helfen? Wo kann ich barmherzig sein? Dass wir das königliche Gesetz erfüllen, ohne Ansehen der Person. Denn das gibt es bei Gott nicht. Dass wir uns der Gnade Gottes neu bewusst sind. In allem, was wir heute über das Gesetz hier gehört haben, dass wir wissen, dass da ein Gerechter ist, der vor Gott steht und der sagt, ich habe mein Blut dafür vergossen, dass du es nicht hinkriegst. Und das sagt er über mich, ich kriege das nicht hin. Ich kriege das niemals perfekt hin. Aber dafür ist er gestorben. Und das ist Gnade. Und egal, was für Personen uns begegnen, reich, arm, berühmt oder nicht, das königliche Gesetz heißt, ohne Ansehen der Person den Nächsten zu lieben. Gott hat die vor der Welt Armen ausgewählt. Und so beschreibt das auch ein Mann, ein begeisterter und barmherziger Diener Jesu Christi, mit dessen Erzählung ich schließen möchte. Er schreibt, ich bin jetzt ein alter Mann. Und ich habe die letzten 45 Jahre meines Lebens damit verbracht, den Armen zu helfen und die Liebe Jesu mit denen zu teilen, die krank und zerbrochen sind. Ich bin auf den Straßen von Kalkutta, Kairo, Chicago und vielen anderen Städten gewesen und habe die Hungernden gespeist und denen Hoffnung gebracht, die keine Hoffnung mehr hatten. Ich würde mein Leben nicht für 1 Million Dollar ändern. Erzähl den Leuten, dass es jedes Quäntchen Energie wert ist, jeden Cent, jeden Kummer, wenn man miterleben darf, wie Menschenleben durch die Kraft des Evangeliums gerettet werden. Ich bete nochmal. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das in unserem Herzen zu erwägen, dass wir wirklich darauf aus sind, unseren Nächsten zu lieben, Herr. Und das ist so schwer und das weißt du. Und du kennst unser Herzen, du kennst ja unser Leben, unser aller Leben, Herr. Und du siehst, wo wir da Probleme haben, wo ich Probleme habe, Herr. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du hilfst, dass du uns daran erinnerst, was du gesagt hast, dass wir den Nächsten lieben sollen, dass wir nicht auf die Person achten sollen, sondern ihn einfach lieben sollen. Und ich danke dir, dass du so gnädig bist, dass du deinen Sohn gesandt hast, Herr, dass wir, weil wir so Versager sind, weil ich so ein Versager bin in diesen Dingen, ja, dass du trotzdem Gnade schenkst. Dass du Barmherzigkeit gezeigt hast, dass du uns Menschen so liebst, dass du alles dafür getan hast, dass wir zu dir kommen können. Ich danke dir so sehr, dass du dieses Gnadengeschenk gegeben hast, dass du deinen Sohn gegeben hast. Und so möchte ich dich einfach bitten, dass du das in unseren Herzen behältst und dass wir davon zehren können, Herr. Amen.